Mich berührt das immer wieder, wenn ich es lese, hier, was geschehen ist in Antiochia, draußen irgendwo in der Pampa, nicht in Jerusalem, in der Heimatgemeinde oder Urgemeinde, sondern in Antiochia passiert ganz viel. Und die Gemeinde in Jerusalem nimmt Anteil an dem Missionsgeschehen, an dem, was passiert. Und dann diese Stelle, wo die Jesus-Nachfolger erstmal Christen genannt wurden. Manchmal bete ich es so: Wir heißen Christen, weil Christus unser Herr ist. Nach seinem Namen, nach seiner Art. Seid ihr reich beschenkt worden? Ruth hat uns schon hineingenommen in die Gedanken der Geschenke, nicht nur unterm Weihnachtsbaum, sondern in unserem Leben. Seid ihr reich beschenkt worden? Der Blick zurück an Weihnachten erinnert uns vielleicht, dass wir Beschenkte sind. Vielleicht nicht nur mit einem guten Parfum oder einem Eintritt ins Konzert, einem Jahresabo vom Lieblingsheftchen, das immer wieder kommt. Der Blick zurück an Weihnachten lässt uns erkennen, dass wir Beschenkte sind. Übrigens, wer nicht zurückschauen mag, darf heute Nachmittag zu den Ukrainern kommen. Sie feiern heute Nachmittag Weihnachten. Es ist immer ein bisschen gewohnheitsbedürftig, aber es ist halt so, dass vor allem geprägt von der orthodoxen Kirche Weihnachten eigentlich am 6. Januar stattfindet. Also wir sind Beschenkte. Nicht nur mit dem, was wir einander schenken, sondern mit vor allem mit dem, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Gott steht am Anfang der Welt, am Anfang unseres Lebens und am Anfang unseres Glaubens. Ohne Gott wären wir nicht. Ich sage es noch deutlicher. Ohne Gott wäre ich, wärst du nicht. Manchmal denken wir so groß von uns. Ohne Gott wäre ich nicht. Und ohne Gott gäbe es auch keine Kirche, keine Gemeinde. Gott selbst ist es, der die Initiative ergreift, um mit uns und unter uns zu leben. Klammerbemerkung, wenn ich etwas häufiger mittlerweile von Kirche rede, dann ist es geprägt, weil Google das besser übersetzen kann, weil Gemeinde immer auch politisch gefärbt ist. Darum spreche ich häufiger von Kirche mittlerweile, habe mich ein bisschen daran gewöhnt, aber es ist für mich wertneutral und gleichbedeutend mit der Gemeinde von Jesus Christus. Diese Liebesbeziehung mit Gott, von Gott mit uns, ist ein Wunder. Es ist ein Produkt, das wir nicht kaufen können. Es ist auch nicht ein Produkt, das wir durch gute Gemeindeorganisation hervorbringen können. Nach dem Motto, wir bemühen uns und dann schaffen wir diese Beziehung zu Gott. Das geht nicht. Wir bekommen diese Beziehung zu Gott in Jesus Christus geschenkt. Wir können uns als Menschen danach sehnen, wir können es erbitten, aber nicht machen. Gott tut das Entscheidende. Er könnte alles ohne uns, aber es scheint ihm zu gefallen, dich und mich einzubeziehen, dich und mich hineinzuziehen in diese Liebesbeziehung mit ihm, in seinen Plan sogar. Manchmal denke ich, das war schon ein Wagnis von Jesus, so mit den Jüngern unterwegs zu sein und zu sagen, ja, und jetzt seid ihr mit mir zusammen dran. Wenn ich denke, wie Gott diese Welt geschaffen hat, nur durch sein Wort, und es wurde Licht, als er sprach, es werde Licht. Und bei der Gemeinde geht Gott einen anderen Weg. Er sagt, und jetzt sende ich euch. Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie unter dem Titel Gemeinde mit Mission oder mit Auftrag. Es ist in Anlehnung an ein gleichnamiges Buch. Das Buch ist entstanden aufgrund einer Gemeindebaustudie von einem Professor Dr. Bartholomä. Der hat einen spannenden Namen, finde ich. Sein neueres Buch, und er hat geforscht über Gemeindeentwicklung. Und ich werde nicht dieses Buch predigen, das ist mir zuwider. Ich möchte nicht Bücher predigen. Aber ich werde immer wieder Bezug nehmen zu seinen Beobachtungen, zu seinen manchmal sehr starken Formulierungen, weil es mich herausfordert, darüber nachzudenken, was sind wir als Gemeinde, welchen Auftrag haben wir. Es ist eine Predigtserie auch in unsere gegenwärtige Gemeindesituation hinein, wo wir ja immer wieder fragen, was ist unser Auftrag konkret hier und wie können wir es leben in unserer Zeit mit dem, was wir haben, mit dem, was wir sind, nicht mit dem, was ICF oder andere tun oder lassen sollen, sondern mit dem, was wir hier sein können und wie wir denn unser Miteinander als einzelne Menschen gestalten können als Gemeinde. Und es beginnt bei Gott, bei dem, der uns reich beschenkt hat, mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir feiern heute Abendmahl. Gott verbindet sein Handeln mit unserem Handeln, weil es Gott gefällt, mit uns zusammen unterwegs zu sein. Mir sträubt es immer ein bisschen, wenn wir so Redewendungen hören, Gott und ich. Ich habe es lieber umgekehrt. Nein, ihr versteht mich recht. Es geht nicht um ich und Gott, sondern Gott und ich. Er ist der Urheber. Er beginnt in dieser Liebesgeschichte von Gott mit uns Menschen, mit der Gemeinde, mit der Versammlung der Glaubenden ist er zentral. Gemeinde ist ein Ort, an dem Gott und Menschen zusammenkommen. Manchmal ertappe ich mich, dass ich zu klein von Gemeinde denke. Ja, wir sind ein paar wenige am Sonntagmorgen. Wir als EGW Ostermundigen, ja, wir sind keine große Gemeinde. Aber wir sollen auch nicht zu klein von uns denken, haben wir ja unlängst gehört. Manchmal denken wir zu klein von unserer Gemeinde, weil es ein Ort ist, an dem Gott zu finden ist, an dem Gott mit Menschen unterwegs sein will. In der liebevolle Begegnungen mit Gott und Menschen zu erfahren sind, Hoffnungsorte in dieser Welt. Aber die christliche Gemeinde hat auch noch Schattenseiten. Ich weiß nicht, ob ihr die schon erfahren habt. Es ist noch längst nicht alles gut. Manchmal gibt es Streit, nicht nur vor der Kirchentüre. Manchmal gibt es Machtmissbrauch. Manchmal gibt es Grenzüberschreitungen in vielfacher Hinsicht. Aber die größte und hoffnungsvollste Sicht ist die, die Jesus einmal gesagt hat, dass er seine Gemeinde baut, und nicht einmal die Kräfte der Hölle die Gemeinde überwinden kann. Was für eine Kraft. Was für ein besonderer Ort, wo wir durch Jesus teilhaben dürfen. Etwas, das nicht einmal durch die Macht der Hölle zerstört werden kann. Sind wir uns das bewusst? Die neutestamentliche Gemeinde wurde von Gott selbst geschaffen. Uns wurde das Potenzial gegeben, eine Gemeinschaft zu sein von echten Beziehungen. Echter Gemeinschaft. Gemeinschaft, das ist so etwas, was sich so viele Menschen heute sehnen. Und manchmal einfach zum Friseur gehen, damit sie jemanden finden zum Reden. Oder in die Physio. Oder anderen Orte. Gemeinde, Kirche ist einerseits ein göttliches Wunder und andererseits ist Gemeinde gleichzeitig auch eine menschliche Angelegenheit, weil sie von Menschen geprägt ist. Diesem Geheimnis werden wir in den kommenden Wochen auf die Spur gehen. Welche Mission wir als Gemeinde haben, welchen Auftrag, ich weiß nicht, wie ihr das Wort Mission hört, ob ihr so gleich Afrika hört oder Asien. ob ihr es vielleicht auch negativ gehört, so unter dem Stichwort, ja, Mission macht alle Kulturen kaputt und macht alles einfach eben. Darum vielleicht die Ergänzung vom Auftrag. Wie wir diesen Auftrag hier und heute leben und gestalten können. Ich möchte beginnen mit einem wichtigen, sehr bekannten Bibelwort, das ich mich kaum mehr getraue zu lesen oder zu zitieren, weil es so bekannt ist, aber es ist doch zentral. Matthäus 28, Vers 16 folgende. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Ich finde das spannende Formulierung, zu der sie Jesus bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt. Und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und dann sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich darf übrigens nächsten Sonntag Allianz Gottesdienst, darf ich über diesen Abschnitt nochmals Gedanken teilen. Nächsten Sonntag 9:30 in der reformierten Kirche. Jesus redet abermals mit seinen Jüngern unter dem sogenannten Missionsbefehl, Missionsauftrag. Und das Erste, was ich herausstreichen möchte, vielleicht ist es nicht unbekannt für uns. Aber ich möchte so mit dem Textmarker das herausheben heute für uns. Als Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, als Mensch, der Jesus nachfolgt, bist du ein beschenkter Mensch. Reich beschenkt. So haben wir den Gottesdienst begonnen. Reich beschenkt. Ein Jünger oder ein Christ, wie es in Antiochia sie zum ersten Mal genannt wurden, ist ein Mensch, der von Jesus hört und die Worte von Jesus sich zu Herzen nimmt, die aufnimmt. Nicht einfach auf Durchzug stellt, ich habe es gehört, so wie wir Radio hören den ganzen Tag und doch nicht, sondern hört und sich zu Herzen nimmt, darauf eine Antwort gibt mit seinem Herzen, mit seinen Gedanken, mit seinem Leben, der gern auf die Worte von Jesus hört und sich einladen lässt, folge mir nach. Wer noch nicht mit einem neuen Bibelleseplan begonnen hat in diesem Jahr oder mit einer neuen Challenge, lest doch einmal die Berufungsgeschichten von Jesus neu mit seinen Jüngern. Komm, folge mir nach. Komm mit mir. Wie damals, sie hörten Jesus und begannen, Jesus nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein. Wer Christ wird oder wer Jünger Jesu wird, nimmt das, was Jesus sagt und tut in seinem Leben an, so wie wir die letzten Tage vielleicht ein Geschenk angenommen haben. Vergebung der Sünden, Friede mit Gott, ewiges Leben. Etwas Größeres gibt es nicht. Nicht mal die Diamanten, die wir kaufen könnten. Oder nicht? Wir sind durch Gottes Wirken in Jesus, in sein Reich hineingenommen. In die Gemeinschaft mit Gott. Wir bekommen ein neues Bürgerrecht im Himmel. Solche Menschen gilt es, was Jesus hier sagt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus sagt damit auch indirekt, dass diese Gemeinschaft mit ihm nicht aufhören wird. Wenn jemand sagt, ich bin bei dir, dann hört das nicht auf. Es wird sogar das Weltende überdauern, diese Gemeinschaft mit Jesus. Das ist eines von dem wenigen, das in Ewigkeit bleibt. Dann werden wir Jesus in vollem Glanz erkennen. Als Zweites, wir als Jünger sind Lernende. Wir dürfen uns keine Schülerzeit vorstellen, wo wir mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig die Schulbank drücken mussten. So geht's. Wir müssen uns auch nicht Studenten vorstellen, die vor Prüfungen sind und den ganzen Samstag lernen müssen. Sondern damals war ein Schüler einer, der freiwillig in eine Lebensgemeinschaft mit einem Rabbi eintrat. Der mit seinem Lehrer lebte, das wäre eine Herausforderung für heute für Studenten, mit dem Lehrer zu leben, von ihm zu lernen. Vielleicht wäre dann mancher Dozent auch nicht mehr Lehrer, wenn man so lernen müsste von ihm. Ja, und die Schüler ehrten den Rabbi und anerkannten seine Autorität. Das ist ja bei Schülern und Lehrern nicht immer gegeben, dass man die Autorität des Lehrers anerkennt. Die wird manchmal einfach ausgehalten. Aber damals mit Jesus war es anders. Bei den Juden nannte man den Lehrer ehrfürchtig Rabbi. Und wenn wir heute Jesus Herr nennen, geben wir ihm noch die größere Ehre, weil Jesus uns nicht nur lehrt, sondern weil er uns erlöst hat. Und dieser Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Lasst uns das anerkennen, auch wenn Jesus mich etwas lehrt. Ich strecke mich aus danach, die Autorität von Jesus zu anerkennen und anzunehmen, wenn er mich etwas lehrt. Das merke ich, das fordert mich immer wieder heraus. Das Lernen geht darüber hinaus, als nur seine Worte zu hören. Der Jünger lernt vom Vorbild des Rabbis, sieht bei ihm, was er macht und versucht es immer mehr so zu machen wie der Rabbi. Ich glaube, dass auch darum die Evangelien so wichtig sind für uns, weil wir dort an Jesus sehen, wie Jesus war. Wie war Jesus? Mit Zöllner und Sündern. Wie hat Jesus reagiert? Wie war seine Herzenseinstellung? Wie hat sich Jesus orientiert in dem vielen, was er machen sollte und könnte? Dort sehen wir, wie Jesus war. Und an Jesus sehen wir, wie der Vater im Himmel ist. Ich möchte so lernen. Ein Lob denen, die mit einer neuen Bibellese-Challenge begonnen haben. Und ich ermutige euch, bleibt nicht auf der Strecke beim dritten Buch Mose oder bei den Chroniken der Generationen. Bleibt dran. Nachfolgen heißt dem Vorangehenden hinterhergehen. Jünger sind nicht nur Menschen, die sich beschenken lassen, sondern aktiv lernen. Und das ist eine Frage für uns heute Morgen. Sind wir Menschen, die aktiv bei Jesus lernen wollen? Ein Jünger, ein Nachfolger wird die Werke des Meisters ebenso tun oder es lernen zu tun. Übrigens, Jüngerschaft lernt man im Gehen, nicht im Stehen. Jüngerschaft lernt man, indem man Schritte geht. Vielleicht noch wichtig, weil bei uns Lernen häufig damit zu tun hat, dass wir uns hinsetzen und studieren. Jünger wird man, indem wir gehen. Und darum sind wir auch Gesandte, als Jünger sind wir Gesendete. Der Missionsauftrag ergeht nicht nur an die angestellten Verkündiger, an die auch. Ich schließe mich ein. Aber es geht ganz einfach an Menschen, die Jesus nachfolgen, an die damals erstmals Christen genannt wurden. Wir nennen uns auch so. Jünger erhalten den Auftrag, zu Jüngern zu machen. Luther übersetzte die Bibel ja bekanntermaßen so das erste Mal ins Deutsche. Er hat eine ganz gute, wertvolle Arbeit gemacht. Aber mit der Zeit hat man gemerkt, dass gewisse Nuancen manchmal anders besser zu verstehen sind. Und Luther übersetzte ja, lehret sie. Und vielleicht wär's besser zu übersetzen, macht aus diesen Menschen auch Lernende von Jesus. Also nicht einfach, ich belehre dich und jetzt weißt du, was du zu tun hast, sondern macht sie auch zu Lernenden bei Jesus. Dann binde ich die Menschen nicht an mich, sondern an Jesus. Das ist das Ziel der Jüngerschaft. Lehret sie, zu lernen, lernet zu sein, zu bleiben bei Jesus. Jünger sollen Jünger machen. Es gibt kein Mensch in keinem Volk, der nicht Jünger bei Jesus werden kann. In allen Völkern. Als Gemeinde sind wir da und pflegen diese Gemeinschaft mit Jesus. Wir pflegen diese Gemeinschaft untereinander mit Sonnenscheiten und üben uns in Schattenzeiten. Aber wir sind nicht nur dazu bestimmt, dass wir einander lieb haben, sondern auch andere Menschen in diese Beziehung zu Jesus zu führen. Das ist Gemeinde mit Mission. Das ist Gemeinde mit Auftrag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe schon genug zu üben mit der Liebe untereinander. Oder sagen wir manchmal auch, ja, wir müssen zuerst miteinander im Reinen sein. Wir haben es gerade gesungen, Vater, mach uns eins. Und manchmal besteht die Gefahr, dass wir uns so lange um uns kümmern, dass wir gar nie zu dem Moment kommen, wo wir rausgehen, weil wir es nie wirklich ganz schaffen, einander so zu lieben, wie Jesus uns liebt. Und vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen die Einrede des Widersachers, solange ihr es nicht schafft, wie wollt ihr dann den anderen? Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns ausschrecken, diese Einheit, die Jesus schafft, nicht zu gefährden mit unseren Herzen, mit unserem Verhalten. Aber ich glaube, dass es eine Lüge ist, dass wir erst dann rausgehen können, wenn wir es geschafft haben. Gemeinde mit Auftrag, Gemeinde mit Mission. In einem spezifischen Sinn bedeutet das, Jesus in der Welt zu bezeugen. Als Botschafter der Versöhnung mit Gott einzuladen. Und eine Gemeinde, die sich danach ausstreckt, wird sich nicht um sich selber drehen, sondern mit Wort und Tat hinauswirken. Das können sozialdiakonische Dinge sein, aber es muss auch einhergehen mit der Verkündigung. Die Einladung zum Glauben. Es ist mir neu bewusst geworden bei Life on Stage im letzten Jahr. Ja. Wir sind uns gewohnt, vielleicht mit Menschen über den Glauben zu reden, aber dieser Punkt, wo wir jemanden herausfordern, was machst du jetzt mit dem? Das fällt uns in unserer Kultur und uns als Schweizern häufig schwer. Weil sich dort etwas klärt, weil man dort Stellung beziehen muss. Wir sind eingeladen, wir sind beauftragt, zu Jesus einzuladen in der Verkündigung. Und das beginnt ganz vielfältig, das beginnt auch bei all dem, was wir tun hier. Ob es die Gemeinderäume putzen ist, ob es eine Glühbirne wechseln ist, ob es das Bedienen des Mischpults ist und so weiter. Alles soll unter dem Aspekt sein, wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Auch in der Fürbitte. Auch mit der Kollekte übrigens. Das ist das Ziel. Dass Menschen zu Jesus finden und bei Jesus bleiben. Aber es steht noch was anderes. Es steht hingehen. Es reicht nicht aus, zu rufen und ein Schild aufzustellen, hier ist Kirche, kommt. Ist gut. Ich finde das gut, wenn ein schöner Schaukasten ist. Aber es reicht nicht zu sagen, hier ist Kirche, kommt. Jesus sagt, geht hin. Wir sind gesandt, zu den Menschen zu gehen, ihnen zu begegnen. Manchmal fragen wir, ja, wie soll das gehen? Ich glaube, dass wir oft krampfhaft versuchen, Beziehungen zu beginnen, wo keine sind und zu pflegen, wo es nichts zu pflegen gibt. Ich glaube, dass wir, wenn wir bewusst unterwegs sind, uns ganz viele Menschen begegnen, die da sind. Ich mache es etwas persönlich. Der Pöstler, dem wir ab und zu begegnen, dem alten Mann, der mit dem Hund die Gassi geht und der Hund mich mittlerweile kennt, weil er etwas kriegt. Ich freue mich ab dem Hund, aber das Ziel ist gar nicht der Hund, sondern Beziehung zu leben mit diesem Mann und Anteil zu nehmen und vielleicht dann dort etwas von Jesus weiterzugeben. Dem Geflüchteten, der unsere Hilfe braucht, den Nachbar, der neben uns wohnt und die Strümpfe immer falsch aufhängt in der Waschküche. Geht auf die Straßen, in die Wohnungen, in die Spitäler, in die Notunterkünfte. Jesus ruft die ganze Welt zu sich und hat seine Leute ausdrücklich dazu aufgefordert, geht hin. Im Jahr 2019 kam die Gemeindebaustudie heraus von diesem Professor Dr. Philipp Bartholomä und er redet von einer nachchristentümlichen Zeit, wo wir drin sind. Ich habe euch einen Teil des Interviews abgedruckt. Ich lese euch das nicht vor, lesen könnt ihr selber. Aber wesentlich geht es darum, dass er sagt, wir sind in einer Zeit, in der das Glaube und Gesellschaft immer mehr auseinandergehen. Wir sind uns gewohnt von der Kirchengeschichte, dass in einer nachchristlichen Zeit, dass viele Werte in unserer Gesellschaft noch christlich geprägt sind. Sonntag. Keine Sonntagsarbeit, Läden geschlossen und so weiter. Früher war es sogar an Karfreitag, Ostern, gab es keine Kinos und so weiter. Und wir merken, dass das immer mehr auseinandergeht. Dass das Christliche kaum mehr Einfluss hat auf die Gesellschaft. Es ist noch toleriert, wenn jemand seinen Glauben privat lebt. Und wir müssen wieder lernen, als Minderheit zu leben. Wir kommen von einer Zeit, wo wir dachten, ja, unser Land ist christlich. Und christliche Werte, die gelten. Und bei jeder Abstimmung merken wir, das verändert sich. Und wir müssen wieder mehr lernen, als Christen im Exil zu leben. Und wir können auch nicht mehr gleich evangelisieren wie damals, als so dieser christliche Grundwasserspiegel in der Gesellschaft war. Man konnte im Gespräch mit jemandem anknüpfen beim Konfirmandenunterricht. Ja, wer geht heute noch in den Konfirmandenunterricht? Und was hört er dort? Das ist eine andere Frage. Also wir können nicht mehr beim Gleichen anknüpfen. Wir sind in einer nachchristentümlichen Zeit. Und die Gemeindebaustudie macht deutlich, echter Wachstum im Glauben ist irgendwie, ich weiß die Zahl nicht mehr, bei irgendwie 0,7 Bekehrten von 100 Leuten, die von außerhalb, die wirklich von der Gesellschaft zu Jesus finden. Sonst sind es viele Transfers, wie bei den Fußballvereinen, vom einen zum anderen. Und dann möchte ich abschließen mit ein paar Kernsätzen. Für uns, den Rest könnt ihr lesen, wenn es euch da nicht vergeht. Ein ehrlicher Blick auf diese Situation kann für uns ernüchternd sein. Da ist es gut, sich klarzumachen, dass die Quelle unserer christlichen Hoffnung nicht im Gesundheitszustand der Kirche begründet ist, sondern in Jesus, dem auferstandenen und wiederkommenden Herrn. Unsere Hoffnung ist nicht in uns, sondern in Jesus. Jesus hat versprochen, seine Gemeinde zu bauen. Er tut es seit über 2000 Jahren gegen alle Krisen und Widerstände. Er kann auch mit Säkularisierungsdruck und manchen innerkirchlichen Irrungen und Verwirrungen umgehen. Und wenn ich genau hinsehe, sehe ich immer wieder ganz normale Gemeinden, die neu vom Evangelium erfasst werden und sich leidenschaftlich um Gottes Willen auf den Weg hin zu den Menschen machen. In der Bibel fällt auf, dass große Erneuerungsbewegungen immer einhergingen mit einer neuen Hinwendung zu Jesus. Mit einem demütigen Sündenbekenntnis, aufrichtiger Buße und dem ehrlichen Willen, Gottes Wort ernst zu nehmen. Eine Erneuerung der Kirche beginnt mit dem leidenschaftlichen Gebet um ein neues Herz und um einen neuen Geist. Das kann nur Gott selber schenken. Wir sind reich Beschenkte, um hinauszugehen. Wir sind beschenkt, wir sind lernend und wir sind Gesandte. Lasst es uns hören und tun und unterwegs sein mit diesen Gedanken über Gemeinde mit Mission. Ich bete. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort und es fordert uns heraus, aber ermutigt uns auch, weil bei dir alle Macht ist. Wir haben einen Herrn, dem alle Macht gegeben ist. Wovor sollten wir uns noch fürchten? Warum sollten wir dein Wort zurückhalten, wenn hinter deinem Wort deine Allmacht steht? Ich bitte dich für mich und für uns immer wieder um ein erneuertes Herz, einen erneuerten Geist und eine neue Leidenschaft von dir. Nicht ein Programm, das uns gefällt und das uns antreibt, sondern die Leidenschaft zu dir. Wecke das in meinem Leben. Zünde an dein Feuer im Herzen mir.